On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Der Kampf um das gelbe Trikot in der Tour de France ist weiter heiß und am Kochen. Währenddessen erleben wir spektakuläre Finals an diesem Wochenende. Die großen deutschen Meisterschaften in allen möglichen Sportarten, die es faktisch gibt. Und zudem ganz viel Enttäuschung, unter anderem auch im Tennis bei Wimbledon. Das alles und noch viel mehr in der Folge 169 von On the Pitch, der Sportpodcast. Und ich freue mich, heute wieder hier mit dir sitzen zu können. Moin, David.
Hallo Benny und dann alle da draußen auch ein herzliches Hallo in dieser Hitze. Ja, wir versuchen das hitzige Sportwochenende sowohl physisch als auch faktisch aufzuarbeiten. Und deswegen haben wir eine ganze Reihe an Themen, die, glaube ich, wieder einmal ganz besonders heute zeigen, wie vielfältig wir aufgestellt sind. Ihr bekommt zu Beginn die Leichtathletik-Neuigkeiten von den deutschen Leichtathletikmeisterschaften in Kassel, Klammer auf, und Düsseldorf präsentiert. Dazu werden wir noch eine Sonderfolge präsentieren, da kommen wir gleich noch drauf in dieser Woche. Danach wird euch Benny zusammenfassen, was es sonst noch so an den Finals gab. Also gerade die Leichtathletik stellen wir voran, weil ich meine, die Weltmeisterschaft dort steht in diesem Jahr noch an und ich war vor Ort im Aue-Stadion, deswegen vielleicht da so ein kleiner Fokus heute. Danach blicken wir darauf, was in Wimbledon so alles passiert ist in den vergangenen Tagen beim größten Grand-Slam-Turnier des Jahres. Wir blicken darauf, was bei der Tour de France passiert. Radsport, ebenso ein Thema wie der Damen-G, der zu Ende gegangen ist. Wir haben ein Formel-1-Wochenende in Silverstone hinter uns mit fast 500.000 Zuschauern vor Ort. Wirklich absolute Wahnsinn. Im Darts steht das World Matchplay vor der Tür. Wir haben einige Neuerungen im Handball für die kommende Saison. Und im Fußball geht es ja auch heiß her. Gerade im Blick auf die Frauenfußball-Weltmeisterschaft und viele andere Neuigkeiten. CONCACAF Gold Cup, Drittligaspielplan, Transfer-News und vieles weitere. U21 EM, da ist eine Menge dabei. Benny, und wir haben da so eine kleine Extra-Folge noch in dieser Woche mit ins Petto reingenommen, denn wir haben einen ganz besonderen Gast mit einer ganz besonderen Verbindung zu uns.
Ja, genau, denn ein guter Freund von uns war tatsächlich beim Stabhochsprung bei den deutschen Meisterschaften am Freitag dabei und konnte tatsächlich auch eine beachtliche Leistung zeigen. Mit 5,2 Meter waren es ja, glaube ich, ne? Damit nicht nur die Einstiegsweite, sondern auch die nächste Weite schaffen. Haben wir zum Anlass genommen und ihn einfach mal angefragt, ob er Lust hätte, denn mal bei uns auf ein kleines Gespräch vorbeizukommen. Und das wird im Laufe der Woche bei uns im Podcast-Feed erscheinen. Das heißt, endlich auch mal wieder ein Sportler hier am Start. Ich freue mich auf das Gespräch sehr, weil, über seinen sportlichen Werdegang, natürlich weiß man da einiges, aber ich glaube, da kann man auch noch einiges rauskitzeln.
Genau, da wird unter anderem das Thema sein, wie man sich als Zehnkämpfer verhält, wenn man so in eine Spezialdisziplin eintaucht, zum Beispiel eben bei einer deutschen Meisterschaft, wie es überhaupt ist, als deutscher Athlet an einem US-College diesen Sportweg weiter einzuschlagen, und genau das werden spannende Themen sein. Also klickt auf jeden Fall rein, abonnieren, und dann verpasst ihr die Folge nicht. Und ich glaube, im Hinblick auf die Leichtathletik-Weltmeisterschaft konnte ich in Kassel auch so ein paar Leute anhauen, das heißt, da wird es auch eine Vorschau geben, auf jeden Fall ist das unsere große Hoffnung. Und Benny, dann steige ich ein, ich hoffe, dass es nicht allzu monologlastig wird, aber es war einfach spektakulär, deswegen musst du mich einfach bremsen, wenn es mich dann überkommt jetzt gleich.
Na klar, das kriegen wir hin.
Ich glaube, von vornherein kann man sagen, 27.200 Zuschauer insgesamt an beiden Tagen in Kassel haben dafür gesorgt, dass es wirklich phänomenale Stimmungen waren, die einmal mehr unter Beweis gestellt haben, dass das Kasseler Aue-Stadion das immer noch ein Schmuckkästchen ist, weil es nach dem Umbau für die deutschen Meisterschaften 2011 damals eigentlich immer noch wie neu wirkt. Das ist ja selten recht voll, bei ab und zu, wenn da Konzerte stattfinden oder eben jetzt zu deutschen Leichtathletikmeisterschaften sind die Sitztribünen komplett voll, und wenn die Hitze nicht allzu krass mit der Sonne draufknallt, dann sind die Stehtribünen auch einigermaßen gefüllt. Also es war wirklich eine tolle Kulisse, und da hat sich auch Chefbundestrainerin Annette Stein zufrieden gezeigt, und auf sportlicher Ebene hatten wir natürlich auch einige bemerkenswerte Dinge, die wir hier aufführen, nur auszugsweise, aber trotzdem einfach, weil sie genannt werden müssen. Julian Weber verpasst die 90 Meter knapp, sichert sich aber ungefährdet den deutschen Meistertitel im Speerwurf mit 88,72 Meter. Und das ist gleich das Erste, was ich euch sagen kann. Das wurde eben gerade noch als Reel auf unserem Instagram-Account hochgeladen, @onthepitch_pod. Da könnt ihr euch diesen spektakulären Wurf anschauen, aus Zuschauerperspektive. Tobias Potje reißt die 2,31 Meter im Hochsprung. Der war ja von vornherein schon eingeplant als deutscher Meister. Mateusz Cibylko verletzt im 2,20 1,27 Meter schlussendlich seine Weite, mit der er den deutschen Meistertitel feiern konnte. Christine Pudenz im Diskuswurf der Frauen mit dem 5. Titel in Serie 65,98 Meter. Gina Lückenkämper gewinnt wenig überraschend in Topform 100 Meter Gold mit 11,03 Sekunden vor. Und das war eine Überraschung. Chelsea Kadiri, erst 17 Jahre alt, im Halbfinale 11,25 Sekunden gelaufen, also wirklich eine phänomenal schnelle Zeit. Und von Gina Lückenkämper werden wir gleich nochmal hören. Dann haben wir eine alte Bekannte, Caroline Kraftzig, hauptamtlich als Grundschullehrerin aktiv, mit einem Rekord für deutsche Meisterschaften über die 400 Meter Hürden. 54,74 Sekunden im Halbfinale und auch im Finale ist sie unter 55 Sekunden geblieben. Manuel Sanders über die 400 Meter, so schnell wie kein Deutscher seit 19 Jahren, 45,07 Sekunden, auch das eine Top-Leistung, aber die prägende Leistung des Wochenendes war auf jeden Fall Joshua Hartmann mit 20,02 Sekunden über die 200 Meter. Er hätte sogar die 20-Sekunden-Marke knacken können, wenn er nicht vorher schon in Jubelstürme ausgebrochen wäre. Er hat damit auf jeden Fall den deutschen Rekord von Tobias Unger aus dem Jahr, ich glaube 2004, mit 20,20 Sekunden geknackt, also wirklich eine deutliche Verbesserung. Wir haben zwei neue ewige deutsche Bestenlisten Zweiten über die Distanz 400 Meter Hürden, und zwar Joshua Abuaku und Konstantin Preis mit 48,45 Sekunden. Und dann, wir haben es eben schon angesprochen, Gina Lückenkämper hat noch einen Titel geholt, und zwar mit der Berliner Sprintstaffel 4x100 Meter. Lea Meyer konnte auch zweimal erfolgreich sein, und zwar über die 3000 Meter Hindernis und über die 5000 Meter. Und Malaika Mihambo hat sich dann doch an die erste auf den ersten Platz der deutschen Bestenliste gesetzt mit 6,93 Meter. Waren das zwar noch keine 7 Meter, dadurch, dass sie die Weite aber zweimal gesprungen ist, auf jeden Fall für gute Stimmung auf der Osttribüne gesorgt. Aber auch für einen Schockmoment, da sie sich eine Oberschenkelverletzung zugezogen hat. Aber es sei wohl einigermaßen glimpflich ausgegangen. Es ist wohl doch kein Muskelfaserriss. Wir drücken die Daumen, dass es dann im Hinblick auf Budapest kein Problem ist. Ansonsten muss man aber auch konstatieren, viele Disziplinen, in denen Deutschland eigentlich immer recht gut war, laufen überhaupt nicht. Kugelstoßen, Sperrwurf der Frauen wirklich enttäuschend. Niemand kratzt auch nur annähernd an den 60 Metern. Christine Husson gewinnt da seit langem mal wieder einen deutschen Meistertitel, und auch im Hochsprung der Damen. Was haben wir da nicht? Ja, sensationelle Zeiten gehabt mit Jungfleisch, die an den 2 Metern kratzt. Ariane Friedrich, die damals die 2 Meter locker im Petto hatte, und jetzt hat man nicht mal 1,90 bei den deutschen Meisterschaften. Das ist schon ein bisschen bemerkenswert, aber wir haben da unsere paar Disziplinen, wo es in Budapest bergauf geht, und so ein paar Wochen sind ja noch hin. Genau, das werden wir auf jeden Fall weiter im Blick behalten. Da sind die einzelnen Veranstaltungen, wo man die Normen noch erfüllen kann, auf jeden Fall noch nicht alle vorbei. Zwei Sachen kann ich noch ergänzen. Zum einen, dass der ehemalige Präsident des Württembergischen Leichtathletikverbandes, Jürgen Scholz, den Hans-Braun-Preis für besonderes Engagement bekommen hat. Denkt ihr euch jetzt, was juckt euch das? Mich hat es tatsächlich ziemlich, was heißt berührt, auf der Tribüne, weil gesagt wurde, er hat viel in Württemberg getan, aber den Erhalt der Laufbahn im Gottlieb-Daimler-Stadion hat er nicht geschafft. Also falls ihr das nicht mehr im Hinterkopf habt, dass in Stuttgart damals quasi jedes Jahr das Leichtathletik-Weltfinale stattgefunden hat und dann der VfB Stuttgart gesagt hat, ey, Laufbahn wollen wir nicht, guckt euch mal bitte die alten Bilder an von Meistertitel von Stuttgart beispielsweise, da haben die noch eine richtig schöne Laufbahn da im Stadion. Das hat mich nochmal ein bisschen historisch aufgemuntert oder erinnert, und dann kann ich euch noch sagen, dass Markus Rehm diese Woche auch aktiv ist, der deutsche, Para-Weltrekordler im Weitsprung, denn auch die Para-Leichtathletik-WM ist in Paris gestartet, und da werden wir sicherlich nächste Woche drüber sprechen.
Ja, ganz genau. Es gab ja doch einige Highlights an diesem Wochenende. Also, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen, weil du ja selbst im Ausstadion warst, was war so das Highlight, was hat dich besonders begeistert? War es vielleicht auch Gina Lückenkämper, die dann doch mit einer besonderen Dominanz auch die 100 Meter bestritten hat?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja in den letzten Wochen immer drüber gesprochen, wie niedrige Elferzeiten sie schon läuft, auch früh in der Saison. Deswegen war meine insgeheime Hoffnung, und ich glaube, damit bin ich nicht alleine, dass sie die 11 Sekunden jetzt schon knacken kann. Aber es war so schon spektakulär, was ich ganz interessant fand, weil die 100-Meter-Läufe eben auf der anderen Seite des Stadions stattgefunden haben, waren die Dreisprungwettbewerbe, die auch für ordentlich Stimmung gesorgt haben. Und natürlich, dass wir dann doch so andere bekannte Gesichter auch auf der Bahn wieder gesehen haben. Also nicht nur Jan Volkmar jetzt am Freitag im Stabhochsprung dann in Düsseldorf an den Rheinpromenaden, sondern zum Beispiel auch Nina Völkel von unserem Skiclub vom Meißner, die über 5000 Meter am Start war und auch vor ein paar Wochen schon bei der Berglauf-WM in Innsbruck dabei war. Also ist schon ganz drollig, wenn dann so bekannte Gesichter wieder auftauchen.
Ja, das stimmt, absolut. Und du hast natürlich auch, die ein oder andere hast ja schon angekündigt, die ein oder andere Bekanntschaft, die man unter anderem von Twitter kennt oder sogar ja aus der Berichterstattung, aus der medialen. Und auch da war ich doch begeistert, mit wem du da so sprechen konntest.
Ja, Ralf Scholz ist mir vor die Nase gelaufen und da kann ich nicht einfach dran vorbeigehen. Mal gucken, was uns da dieses Jahr vielleicht noch erwartet im Podcast-Feed. Da möchte ich noch nicht so viel versprechen.
Genau, vielleicht war es jetzt auch ein Fehler, den Namen schon einfach zu nennen, dann machen wir euch hier noch hungrig. Aber
nee, ist kein Problem.
Genau, das wäre es, glaube ich, erstmal aus der Leichtathletik, oder? Dann kann ich ja erstmal...
Genau, ja, der Rest ist natürlich auch schwierig zusammenzufassen, deswegen ja. Wird Benny euch da jetzt auch noch so ein paar kleine Highlights geben. Ich schließe dann deinen Part nochmal mit einem deutschen Rekord im Schwimmen ab. Ich glaube, den hast du nicht auf dem Zettel, aber erstmal die sonstigen News.
Genau, natürlich gab es wieder etliche Schwimmdisziplinen, aber da wollen wir euch natürlich jetzt nicht nerven mit jedem einzelnen Ergebnis, sondern wir haben jetzt einfach so das ein oder andere spannende Ergebnis rausgenommen der Tage, was eben nicht in die Leichtathletik gehört. Ja, wir fangen einfach mal auch chronologisch an, denn ja, Elisabeth Seitz konnte direkt mal wieder zwei deutsche Meistertitel einfahren, Nummer 24 und Nummer 25 übrigens. Einmal im Mehrkampf am Donnerstag und ich glaube am Freitag oder am Samstag gewann sie dann auch noch am Stufenbarren. Also diese Frau ist wirklich, also hat ja auch erst letztes Jahr dann die EM gewonnen und das zeigt einfach immer noch, mit was für einer Dominanz sie auch auf nationalem Niveau agiert. Genau, die 100 Meter Schmetterling im Schwimmen ging am Donnerstag dann auch an Angelina Köhler. Mitte Juli ist da ja auch die WM in Fukuoka und dafür ist sie, glaube ich, bestens präpariert, ähnlich wie Lukas Mertens, 200 Meter Rücken. Da hakelte es tatsächlich den ersten nationalen Titel des Jahres. Ja, sonst gab es natürlich auch wieder reichlich Turnwettbewerbe. Im Turnmehrkampf zum Beispiel gewann dann Pascal Brendel. Der ist erst 19 und gilt wirklich als eines der größten Talente der Welt momentan. Der lieferte sich definitiv ein spannendes Duell mit Nils Dunkel. Auch da vielleicht wichtig zu sagen, dass Lukas Dausen nicht dabei war, der Titelverteidiger.
Dauser, ne?
Ja, genau. Dauser, sorry, genau.
Ist noch verletzt.
Ja. Genau, der ist immer noch verletzt. Ansonsten, genau, Seitz habe ich schon den zweiten Titel angesprochen. Was auch noch interessant ist, bei den Gerätefinals gewann das erste Mal der 18-jährige Daniel Moussouchidis, heißt er, glaube ich, der ja zwei Titel direkt einfahren konnte, einmal am Boden und einmal am Pauschenpferd. Also auch das ist ein Top-Einstand mit 18 Jahren. Natürlich gab es auch wieder reichlich Kanu-Wettbewerbe im C1 der Männer. Boot versus Boot gab es einen spannenden Zweikampf zwischen Peter Kretschmer und Nico Pickert. Am Ende ja, gewann dann die Bootspitze von Peter Kretschmer ganz knapp. Und im K1 der Frauen gewann am Ende Jule Haag. Zudem gab es doch eine Überraschung eines alten Hasen am Reck, denn da gewann Andreas Toba mit 32 Jahren seit 2019 die erste deutsche Meisterschaft. Also auch der Mann ist immer noch da. Das ist mittlerweile einfach 4 Jahre her. Wirklich Wahnsinn.
Und da bekomme ich immer noch Schiss, wenn ich an diesen Namen höre, an diesen Kreuzbandriss 2016 in Rio bei den Olympischen Spielen.
Das hat mich, ich meine, es war Kreuzbandriss.
Hat sich so eingebrannt bei mir. Mhm. Also ich habe ihn jetzt im Interview da gesehen, mit Schulterproblemen am Reck habe ich ihn gesehen. Also das kriegst du aus dem Kopf nicht raus von den allgemeinen deutschen Sportfans, glaube ich.
Ja, und das hat man auch richtig ihm angesehen, dass er damit auch selbst nicht so richtig gerechnet hat, dass er das in diesem Jahr packt. Also es war schon eine Überraschung. Und ansonsten gab es natürlich auch wieder im Rahmen der Finals natürlich auch den Tischtenniswettbewerb, wo wenig überraschend das Team aus Düsseldorf gewann, auch wenn Timo Boll nicht top in Form war. Der schwächelte ordentlich, aber wurde da von einem guten Team aufgefangen. Lag bei Boll natürlich auch aufgrund der Verletzung immer noch an fehlender Spielpraxis. Da fehlt es einfach noch an allen Ecken und Enden so ein bisschen. Aber am Ende hat es eben für den deutschen Meistertitel für die Düsseldorfer mal wieder gereicht. Und ich meine, sie sind ja auch mittlerweile wirklich unangefochtener Rekordchampion.
Ja, absolut. Und ich meine, so ein paar Jahre hat Timo Boll ja noch, um wieder in Form zu kommen. Er ist ja noch nicht so alt.
So alt ist er ja noch nicht, genau. Nee, also auf jeden Fall. Also er ist ja immer noch einer der Besten auf deutschem Gebiet und zeigt auch regelmäßig bei internationalen Wettbewerben, dass mit ihm nicht gut Kirschen essen ist, wenn er auf Top-Niveau ist. Und man hofft natürlich, dass er da noch ein paar Jahre dranhängen kann, auf jeden Fall.
Ja, auf alle Fälle. Und dann habe ich noch zwei kleine Neuigkeiten aus dem Schwimmen. Noch einen deutschen Rekord über 50 Meter Brust von Melvin Imondo, 26,79 Sekunden. Und eine kleine Meldung im Hinblick auf die Weltmeisterschaft, die hoffentlich noch zum Guten endet. Und zwar Anna Elend, die Spezialistin über die Brustdistanzen, die kämpft ebenso wie Malai Kamihamo ja noch so ein bisschen mit Oberschenkelproblemen. Mal gucken, dass es da weiter bergauf geht. Also so ein paar Medaillenhoffnungen für Fuyoka haben wir ja auf dem Schirm und auf dem Zettel. Und dann freuen wir uns in ja nicht mal zwei Wochen dann schon auf die beginnende WM, in der von der es ja im Vergleich zum letzten Jahr dieses Jahr sogar mal TV-Bilder geben wird. Zumindest sind im Sportstudio schon Livestreams angekündigt. Also zumindest werden wir da die Chance haben, als deutsche Schwimmfans da ein bisschen was zu sehen bekommen. Auch ja, mal nett.
Definitiv, genau. Das wird auf jeden Fall eine Übertragung geben. Und dementsprechend sieht es da ja, ich würde sagen, für einige deutsche Starter auch gar nicht so schlecht aus. Und wir werden sehen, ja, was da so auf uns zukommt. Vielleicht gibt es da ja auch die ein oder andere Medaille, weil im Schwimmen ja, wurden wir auch nicht immer so verhätschelt. Aber man hofft, dass es jetzt besser wird.
Genau, so ist es. Und wir melden uns gleich wieder nach diesem Block mit den Finals, natürlich mit Wimbledon und dem Radsport, unter anderem mit der Tour de France. Die erste Woche ist zu Ende, die 9. Etappe liegt hinter uns. Und dann hören wir uns gleich wieder.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept, aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer, denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Überall, wo es Podcasts gibt. 14. Mai ist Release von Werners Pizza Paradies. Abonniert die Scheiße jetzt sofort, sonst verpasst ihr was. Los schon, ich kann euch nicht sehen. Wo abonniert ihr die Kacke? Jetzt macht schon, mach!
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem zweiten Take. Wenn wir jetzt irgendwas vergessen haben bei den Finals, dann schreibt uns das gerne noch, dann können wir das nächste Woche nachtragen. Wir freuen uns natürlich immer über euer Feedback, wenn irgendwas im Wochenrückblick gefehlt hat oder wenn euch irgendwas auf dem Herzen liegt, was wir hier verbessern können, dann schreibt uns gerne @onthepitch_pod oder unter unsere Reels, die wir diese Woche auch wieder veröffentlichen werden, auf TikTok, YouTube, Instagram. Da sind wir ja breit aufgestellt, Benni. Breit aufgestellt sind wir nicht mehr. Oh Gott, wieder mal Überleitungen aus der Hölle. Im Teilnehmerfeld des Einzelturniers in Wimbledon. Einige ausgeschieden
und doch eine turbulente Woche, kann man so sagen, nach ein paar ordentlichen Regentagen in Wimbledon. Wurden ja teilweise Spiele verschoben und man ist tatsächlich jetzt erst im Achtelfinale angelangt. Das heißt, da können wir noch ein paar Tage Top-Tennis gucken. Aber das tatsächlich ohne deutsche Starter. Denn auch Alexander Zverev ist an diesem Wochenende dann leider ausgeschieden aus dem Feld. Und das sind 3 Sätzen gegen Matteo Berrettini. Das klingt so deutlich, ist aber deutlich knapper, als man dachte. Also der erste Satz geht zwar mit 3-6 an Matteo Berrettini, aber die nächsten beiden Sätze gingen eben in diesen Tiebreak. Am Ende dann pro Berrettini. Für Zverev ist es aber eben die nächste Schlappe, die nächste frühe Schlappe, auch wenn es natürlich gegen einen guten Gegner ist. Aber so richtig die allerbesten Ergebnisse, gerade bei den Grand Slams oder gerade bei den größeren Turnieren, auch bei den Masters, die gab es eben auch in den letzten Monaten nicht. Und er wartet weiterhin da auf seine Topform. Die hat er nämlich seit seiner Verletzung leider noch nicht wiedergefunden. Auch sonst lief es für die Damen ebenfalls nicht sonderlich gut. Da war ja in der zweiten Runde für die letzten Damen Schluss. Auf jeden Fall war Jule Niemeyer in der zweiten Runde da sah es auch gut aus. Man war auf dem Weg zum Matchball und ja, Galfi drehte dann noch die Partie. Die Ungarin ist es, glaube ich. Ja, das war natürlich ärgerlich, gerade weil Jule Niemeyer auch in der ersten Runde eine Top-Gesetzte wie Muchova schlagen konnte.
Finalistin der French Open.
Genau, und Jule Niemeyer, ich glaube, es war doch letztes Jahr Wimbledon mit ihrem Viertelfinale, oder?
Mit Tatjana Maria, genau.
Genau, mit Tatjana Maria Halbfinale und sie Viertelfinale. Ja, und deswegen, deswegen verliert sie natürlich jetzt auch ein bisschen Boden an im Preisgeld, das darf man auch nicht vergessen. Nicht Preisgeld, sondern natürlich auch Punkte in der Rangliste. Und dementsprechend, ja, das ist natürlich besonders schade. Aber wir können ja mal sehen, wer denn überhaupt noch dabei ist. Erstmal bei den Herren. Da warten jetzt echt einige Top-Partien noch heute auf uns. Zum Beispiel Carlos Alcaraz gegen Matteo Berrettini, was, glaube ich, wirklich ein Kracher wird. Wir sehen aber auch viele Überraschungen im Feld. Also Shapovalov zum Beispiel wurde von dem Russen Safiulin geschlagen. Safiulin ist tatsächlich ja vor dem Turnier Platz 92 der Rangliste gewesen, wäre jetzt, stand jetzt mit diesem Viertelfinaleinzug Platz 43 schon, also hat ordentlich Boden gut gemacht. Rublev ist schon im Viertelfinale, hat den Kasachen Bublik geschlagen. Djokovic wird heute noch seine Partie zu Ende spielen gegen Hubert Hurkacz. Die Partie wurde gestern gestartet, wurde dann aber wurde dann verschoben, der Rest. Ja.
Nach zwei Tiebreaks, also zweimal 6-7.
Ja, Hurkacz servierte zweimal und zweimal hat es nicht sollen sein gegen diesen unfassbaren Joker. Aber auch da wird es wahrscheinlich nochmal spannend, hoffentlich. Ansonsten Sinner schlägt den Kolumbianer Galan. Medvedev ist noch drin, der gegen Lehetska noch spielen muss. Tsitsipas muss sich noch gegen Eubanks fürs Viertelfinale qualifizieren. Und Holger Rühne auch gegen den Bulgaren Dimitrov.
Genau, gleichwohl muss man aber auch sagen, ein bisschen zur Ehrenrettung von Sascha Zverev, dass ja einige große Herrennamen auch vorher schon ausgeschieden sind oder zumindest mit Zverev in der gleichen Runde, also Francis Tiafoe, Tommy Paul, gerade aus US-Sicht, Cameron Norrie aus Britensicht und was natürlich für mich ehrlicherweise ein bisschen cooler war, als diese ganze Hoffnung in Sascha zu setzen, waren dann solche Partien wie Stan Wawrinka gegen Novak Djokovic, das war wirklich phänomenal, oder auch Andy Murray gegen Stefanos Tsitsipas, was ja auch eins dieser Spiele war, dass die Bild live übertragen hatte, sodass es alle gucken konnten. Also das war wirklich, wirklich spektakulär und ich glaube, bevor wir gleich auf die Doppel und die Mixed kommen, noch ein kurzer Blick ins Damenfeld, wer da noch übrig ist, Benni.
Ja, ganz genau. Stehen auch schon zwei Viertelfinalpartien fest. Zum einen Swiatek gegen die Ukrainerin Svitolina und Jessica Pegula trifft auf Vondrousova. Und die restlichen Achtelfinalpartien ist ja vielleicht auch noch interessant, dass Ange Jabeur zum Beispiel in wahrscheinlich der Partie des Achtelfinals auf die Tschechin Kvitova trifft, also Platz 6 gegen Platz 9 der Rankings, also ein absolutes Top-Duell. Haddad Maia, die Brasilianerin, trifft auf Rybakina, Kies trifft auf Andreeva und Alexandrova trifft auf Sabalenka. Also auch da merkt man aber, dass einige große Namen schon ausgeschieden sind. Die Top-Gesetzten sind zwar 1, 2, 3, 4 noch alle drin, aber auch da sind einige Top-10-Plätze schon rausgekugelt worden. Und auch da bleiben wir natürlich in den kommenden Tagen auf dem Laufenden. Gibt es bestimmt auch noch mal das ein oder andere Reel dazu bei dieser Extended-Version von Wimbledon.
Ja, genau. Es hat ja doch ein bisschen gedauert, bis er so richtig angelaufen ist nach den ganzen Regenvorfällen. Also Sascha Zverev hatte sein Erstrundenspiel gespielt, da waren schon Leute in der dritten Runde. Damendoppel, da ist am Samstag Tatjana Maria ausgeschieden, Laura Siegemund ist noch drin, die hat heute die Chance, dann in die dritte Runde einzuziehen, die spielt zusammen mit Zvoraneva. Im Herrendoppel haben wir auf jeden Fall noch die deutschen Hoffnungen drin, da sind Kevin Kravets und Tim Pütz auf jeden Fall schon in der dritten Runde, weil Kasper Rüth und William Blumberg zur zweiten Runde nicht angetreten sind. Andreas Mies ist mit Fabrice Martin heute dran und darf die zweite Runde im Doppelturnier spielen und auch im Mixed haben wir noch eine Hoffnung, denn Kevin Kravets ist auch da noch vertreten. Auf jeden Fall da dann die Hoffnung aus deutscher Sicht, dass es, wenn schon im Einzel nicht läuft, vielleicht bei den Mixed oder im Doppel wieder ein bisschen besser läuft. Das haben wir in den letzten Wochen und Monaten auch schon gesehen bei den großen Turnieren.
Ja, ganz genau. Also gerade Kevin Kravets, du sagst es ja schon, der sogar, hat sogar diesen Titel schon mal gewonnen. Und das wäre natürlich trotzdem eine tolle Geschichte. Und gerade irgendwie auch Balsam für die Seele der Deutschen, dass dann vielleicht zumindest im Doppel der Erfolg dann kommt.
Ja. Auf jeden Fall. Da dann also der Hinweis auf Sky. Die sind euer Zuhause, was Wimbledon anbetrifft. Und dann melden wir uns jetzt mit der Tour de France weiterhin. Ein kurzes Update, bevor wir gleich zur Tour de France kommen, vom Giro d'Italia der Damen. Antonia Niedermayer, erst 20 Jahre alt, konnte dort die 5. Etappe gewinnen und der Gesamtsieg ging erwartungsgemäß an Annemiek van Vleuten. Das ist jetzt, glaube ich, langsam auch ein Begriff, der auch Leuten was sagt, die mit Radsport vielleicht nicht ganz so viel am Hut haben. Und dann blicken wir auf die Tour de France. Da liegt, wie gesagt, die 9. Etappe hinter uns. Etappen 3, 4, 7 und 8 waren relativ flach. Etappen 5 und 6 gehen richtig in die Pyrenäen rein, auch am Mittwoch und am Donnerstag war das. Vielleicht ein kurzer Überblick über die Etappen der letzten Tage. 3. Etappe, Jasper Philipsen vor Phil Bauhaus hatten wir ja schon drin, deswegen die 4. Etappe auch da wirklich gut. Phil Bauhaus hat sich gut geschlagen, 3. geworden, Jasper Philipsen gewinnt und Mark Cavendish wurde 5. auf dieser Etappe. Die 6. Etappe, ja, war dann, die 5. Etappe war wirklich furios aus deutscher Sicht, weil Emanuel Buchmann profitiert er davon, dass sich die großen Top-Favoriten so ein bisschen verkalkuliert hatten und zusammen mit seinem Teamkapitän Jai Hindley aus Australien, der die Etappe gewinnen konnte, so ordentlich geklettert sind im Gesamtklassement. Jai Hindley gewann diese Etappe, Felix Gall aus Österreich wurde phänomenal 3. für Agi Dessert und Emanuel Buchmann mit der gleichen Zeit auf Platz 4 reingekommen. Das hat sich dann in der Gesamtwertung auch niedergeschlagen. Jai Hindley war in Gelb unterwegs. Ein bisschen blöd für Bora Hansgrohe, weil man natürlich dann die gejagte Mannschaft ist. Das heißt, der Jumbo-Visma-Zug hat zurückgeschlagen. Das wurde dann auch gleich vollzogen. Bei der 6. Etappe, Jonas Vingegaard holte sich das gelbe Trikot zurück und ja, war zusammen mit Tadej Pogacar natürlich der überragende Mann des Tages. Pogacar gewann diese Etappe vor Vingegaard und alle anderen eigentlich schon Meilen weiter hinter. Da war also klar, wenn es in die Pyrenäen geht, sind die großen Favoriten am Start. Dann ja, bin ich ein bisschen eskaliert hier vor meinem Bildschirm. Bordeaux, Etappenfinale, Sprint, 7. Etappe. Benny hat es gesehen, das ist auch wieder nicht für die Öffentlichkeit zugänglich, was hier passiert ist. Jasper Philipsen hat seinen 3. Etappensieg geholt und Mark Cavendish ganz knapp nicht gewonnen. Er war lange Zeit vorne, aber bevor er dann ja fast schon auf einem Zebrastreifen hingeflogen ist, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, hat es dann nichts gereicht zum Etappensieg. Und warum das schade ist, kommen wir gleich zu, nämlich auf der 8. Etappe. Da ist er gestürzt, hat sich das Schlüsselbein gebrochen und nach 34 Tour-Etappensiegen, 17 Giro-Etappensiegen und 3 Vuelta-Etappensiegen wird er es jetzt, Stand jetzt, nicht schaffen, den Eddy Merckx-Rekord mit den meisten Etappensiegen zu brechen. Astana kämpft darum, dass er jetzt doch noch ein Jahr weitermacht, aber wie bitter ist das bitte jetzt, diese schwere Verletzung zu haben? Vielleicht kurz dein Einwurf dazu, bevor ich weitermache.
Ja, die Form, die hat ja gestimmt Ich würde sagen, der nächste Etappensieg und irgendwie auch der Weg zum All-Time-Record oder zur Erweiterung des All-Time-Records, die war da. Und das ist natürlich besonders unglücklich, wenn man das dann noch in seiner vermeintlich letzten Saison erleiden muss. Und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass dieser alte Hase, ich glaube schon, dass er noch ein Jahr genau deswegen dranhängt. Ich glaube, Cavendish ist ein Typ, der auch sagt, jetzt erst recht, ich hätte in diesem Jahr auf jeden Fall noch meinen Etappensieg geholt. Jetzt will ich zumindest in der nächsten Saison nochmal einmal angreifen, weil der Mann ist doch hungrig auf Rekorde, der Mann ist hungrig auf Titel. Und da kann das Alter noch um ein paar Jahre steigen. Ich glaube, das geht so schnell so oder so nicht verloren.
Ja, ich kam hier am Samstag aus dem Au-Stadion zurück und hatte das dann gar nicht mitbekommen, im Laufe des Tages erst am Abend gesehen und diesen leeren Blick nach der Schlüsselbeinbruchverletzung. Ich glaube, wir sollten immer mit Timo Boll an einen Tisch setzen und der kann Ihnen dann erzählen, dass man auch im hohen Alter noch die Top-Leistung knacken kann. Und ich meine, Timo Boll knackt Rekorde, dann kann das Mark Cavendish ja genauso gut. Das ist auf jeden Fall unsere große Hoffnung. Mats Petersen hat diese 8. Etappe gewonnen vor Jasper Philipsen, also hier mal kein Etappensieg. Wout van Aert ist sowieso für mich der Mann dieser ersten Tourwoche, also was der an Arbeit für Jumbo-Visma und für Jonas Vingegaard in den Bergen leistet, ist Wahnsinn. Und natürlich trotzdem noch, dass er in den Sprintankünften mit dabei ist. Gestern hatten wir den Tanz auf dem Vulkan, Puy de Dôme, seit den 80er Jahren nicht mehr im Programm gewesen, aufgrund von Naturschutz. Waren die letzten 4 Kilometer auch ohne Zuschauer, Benny. Und das hast du auch gesehen, das Etappenfinale. Deswegen würde ich dir das überlassen, dass eben nicht nur Michael Woods beeindruckt hat an diesem erloschenen Vulkan.
Ja, genau. Am Ende ist es wieder Tadej Pogacar, der in der Steigung Vingegaard tatsächlich noch so ein bisschen den Rang abläuft und plötzlich sind es dann, also das goldene Trikot ist ja noch in der Hand von Vingegaard.
Da ist es wieder, das goldene Trikot.
Ach, Mann, was ist denn los heute? Das gelbe Trikot ist ja noch in der Hand von Vingegaard, aber dieser Vorsprung vor Pogacar beträgt tatsächlich nur noch 17 Sekunden. Also so richtig happy sah Vingegaard nach der Etappe auch nicht aus. Und ich glaube, das kann auch nicht sein, weil wieder gezeigt wurde, gerade wenn es um die Steigung geht, gegen Ende einer Etappe, da sieht Pogacar wirklich meistens deutlich, deutlich stabiler aus. Und das hat sich auch in der Etappe wieder gezeigt, oder?
Ja, absolut. Also es war so ein bisschen Zweiklassengesellschaft, weil die Ausreißergruppe wirklich weit, weit weggelassen worden ist. Unter anderem mit dem Führenden in der Bergwertung, Nelson Paulus. Auf die Wertung kommen wir gleich zu sprechen. Weil, ich meine, die Rückläufer aus der Spitzengruppe sind dann so mit 2, 4 oder 5 Minuten ins Ziel, mit Rückstand ins Ziel gekommen und Tadej Pogacar mit 8 Minuten 19 und Jonas Vingegaard eben, das sind diese 8 Sekunden, 8 Minuten 27. Dahinter Yates, Pidcock und der andere Yates-Bruder, es ist Wahnsinn, was die beiden nach der, ja, Wahnsinns-Finish-Entscheidung schon auf der ersten oder zweiten Etappe, wo ja die beiden Yates-Brüder zusammen da vorne weg drin waren, hier auf die Straße brennen. Und ich glaube, der Zweikampf, der jetzt weitergehen wird, ist Vingegaard gegen Pogacar. Ich vermute, außer Vingegaard kriegt jetzt nochmal Aufwind, dass Pogacar sich das vielleicht noch zurückerobert, was in den nächsten Tagen auf uns wartet, da blicken wir gleich drauf. Bergwertung, wie gesagt, Nelson Paulus vor Felix Gall, 46 zu 28 Punkten. Sprintwertung ist Jasper Philipsen meilenweit vorneweg. Also ich glaube, wenn er in Richtung Paris das so ein bisschen behaupten kann, dann wird das auch ganz gut gehen. Teamwertung bei Ryan Victorious ganz knapp vor Ineos und Jumbo. Da ist, glaube ich, noch vieles offen. Und Gesamtwertung, wie gesagt, Vingegaard 17 Sekunden vor Pogacar. Dritter weiter Bora Hansgrohe mit Jai Hindley, 2 Minuten 40. Und dahinter dann schon 4 Minuten 22 bzw. 4 Minuten 39 Carlos Rodriguez und Adam Yates. In der kommenden Woche warten dann, also heute Ruhetag, morgen so ein bisschen Klassiker-Etappe, Mittwoch flach, Donnerstag einigermaßen Klassiker-Etappe und am Freitag gibt es dann große Bergankunft am Grand Colombier, also eine ähnliche Etappe wie gestern tatsächlich. Samstag wird es dann richtig wild und am Sonntag geht es dann in Richtung Mont Blanc auch in die Berge und dann warten die Alpen auf uns. Das wird auf jeden Fall mindestens genauso spannend wie in den letzten Tagen und da können wir uns auf jeden Fall drauf freuen.
Definitiv. Ich glaube, die nächste Etappe ist Etappe 10, oder? Kann das sein?
Korrekt, ja. Genau. Von Vulcania nach Issoa. Da geht es so ein bisschen durch diese Landschaft der erloschenen Vulkane. Das ist morgen sicherlich ein ganz lohnenswerter Naturblick. Genau. Was ja für dich auch immer ganz wichtig ist, Benni.
Natürlich. Ja, und wir begeben uns ja gerade so in die Mitte des Wettbewerbs. Wir sind gerade ziemlich mittig und haben noch die zweite Hälfte, ein bisschen mehr als die zweite Hälfte vor uns. Dementsprechend ist da natürlich noch nichts entschieden, aber du sagtest es schon, es geht in die Alpen. Das heißt, es wird wieder ein bisschen bergig. Und ja, mal sehen, wer am Ende da natürlich den großen Vorteil mitnehmen kann. Momentan könnte man ja tatsächlich schätzen, wie du sagtest, es wäre Pogacar. Aber sei es drum, das wäre jetzt erstmal die Tour de France für heute. Wir hören uns da dann in der nächsten Woche wieder. Und ich würde sagen, nach einer kurzen Unterbrechung geht's dann nach Silverstone zur Formel 1.
Helmut Haller, in Deutschland respektiert, in Italien, speziell in Bologna, hochgeachtet, ja fast vergöttert. Il Biondo nannten sie ihn dort und noch heute kennt ihn in Bologna fast jedes Kind. Haller hatte unglaubliche fußballerische Fähigkeiten und war ein perfekter Botschafter des Nachkriegsdeutschlands, aber auch ein dreister Balldieb.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem dritten Take. Jetzt mit der Formel 1, mit der Vorschau auf das World Matchplay im Darts und mit einigen Handballneuigkeiten. Benni, letztes Jahr in Silverstone hatten wir den Vorfall, dass ja einige Klimaaktivisten versucht haben, während des Renngeschehens so ein bisschen auf die Strecke zu kommen und auf die Anliegen aufmerksam zu machen. Diesmal hat Lando Norris, der wird dieses Wochenende noch eine Rolle gespielt haben, darauf hingewiesen, dass er darauf pocht, dass es bitte nicht passiert, weil die Leute sich in Lebensgefahr bringen. Norris sei Dank fand es nur am Norrisring statt. Bei der DTM hatten wir in Nürnberg nämlich genau das gleiche Problem, dass dann Leute orangefarbene Ölfelder auf diese Strecke gekippt haben, und zwar in der Anbremszone der Startzielgeraden auf die erste Kurve und wo die DTM-Autos mit 260, 270 langdonnern vor der Zeppelin-Tribüne. Also ich sag mal so, das Fahrerlager war nicht ganz amused und ich bin froh, dass es in Silverstone nicht passiert ist, weil ich habe ehrlicherweise damit gerechnet, dass wir dieses Wochenende auch das in Silverstone erleben. Natürlich auch bei der DTM jetzt nochmal glimpflich ausgegangen, aber es ist einfach wild auf jeden Fall und wir können uns glücklich schätzen, dass es in Silverstone nicht passiert ist.
Ja, absolut. Und diese Vorfälle, die, ja, die werden ja auch immer mehr. Wir haben es ja jetzt auch nicht das erste Mal in der Formel 1 erlebt. Und genauso auf anderen ja, Motorsportstrecken oder Sport.
Formel E Berlin.
Genau, Formel E Berlin, genau, das ist vielleicht noch vielen im Hinterkopf, weil es ja auch nicht so geil ausging. Und generell, ja, generell in Sportarten versuchen diese Aktivisten, diese sogenannten, ordentlich für Aufmerksamkeit zu sorgen, was natürlich funktioniert, aber darunter leidet natürlich nicht nur der Sport, sondern also bei so einer Hochgeschwindigkeitssportart wie der Formel 1, das ist einfach wirklich verantwortungslos. Und dennoch muss man ja sagen, dass dieses Wochenende in Silverstone doch wieder viel zu bieten hatte. Ich glaube, wir haben viele Schlagzeilen zu besprechen. Zum einen tut sich irgendwie wieder die Frage von Nyck de Vries auf. Das heißt, ja. was tut sich da im Lager bei Alpha Tauri? Kann es da nochmal zu einer Rückkehr von Daniel Ricciardo kommen zum Beispiel? Parallel dazu liefert plötzlich McLaren ab. Und das doppelt. Vor Monaten haben wir noch gesagt, was ist das denn für ein Auto, als die Saison so losging in den ersten Rennen. Ein Riesentalent wie Lando Norris kann da nicht mal in die Richtung von Punkten fahren. Und plötzlich reden wir davon, dass zumindest im Qualifying beide Namen auf dem Podium standen. Und am Ende auch im Hauptfeld tatsächlich Lando Norris auf Rang 2 landete hinter, okay, wenig überraschend, Max Verstappen.
Ja, aber es hätte auf jeden Fall auch so sein können, dass beide aufs Podest fahren. Das war dann die Safety-Car-Phase dank des brennenden Haas von Kevin Magnussen. Für Haas lief es nicht ganz so gut, die dann verhindert hat, dass Oscar Piastri nämlich auch noch aufs Podest fährt. Das hat sich erstaunlich ja, gut gehalten, das Team McLaren dann während des Rennens auch. Lando Norris hat den Start gewonnen, da musste Max Verstappen sich erstmal wieder vorbeischlängeln. Aber generell vielleicht zum Beginn des Wochenendes hat sich in den Trainings ja auch schon angekündigt, so ein bisschen mit Regen, dass so ein paar Außenseiter-Teams ganz gut drauf sind. Auch Alex Albon im Williams war weiter richtig gut unterwegs, von Platz 8 ins Rennen gegangen. Wenn man die Startaufstellung runtergeht, sonst Aston Martin auf 9 und 12 vielleicht die größten Enttäuschungen. Alpine kommt da vorne überhaupt nicht mehr rein und natürlich Red Bull. Sergio Perez zum 5. Mal hintereinander nicht in den Top 10 beim Qualifying. Das ist wirklich ernüchternd gewesen. Ja, ich denke, das war auf jeden Fall dann ein spannendes Rennen. Also zumindest spannender als so manch andere, die wir in diesem Jahr schon gesehen haben. Max Verstappen gewinnt also vor Lando Norris und Lewis Hamilton. Oscar Piastri wird Vierter, holt 12 Punkte. Auf die Teamwertung kommen wir gleich drauf zu blicken. Da hat McLaren natürlich ein bisschen was am Boden gut gemacht. Russell, Perez, Alonso mit 6 Punkten im Aston Martin. Also ist ja wirklich fast schon schwach von ihm, ne?
Ja, kann man da schon von der Krise sprechen. Ich glaube, im letzten Rennen ging es auch nicht in die Top 4. Also, ja, nee, also natürlich darf man da jetzt auch nicht zu viel Krise reinreden. Ich meine, ich glaube, der hat schon gezeigt, wo es hingehen kann. Und es ist doch schön, dass wir da vorne jetzt mal ein bisschen Mix sehen. Also, ich meine, wir hatten der erste Teil dieser Saison war wirklich zumindest oben fast wöchentlich gleich, was schön war für Alonso. Aber ja, dann war es gut, dass sich Mercedes so langsam ein bisschen eingemischt hat und jetzt immer noch vorne mitmischt. Ferrari kommt immer noch nicht so richtig aus dem Quark. Aber ja, am Ende ist es auch schön, dass da jetzt McLaren zum Beispiel ein bisschen oben noch mitmischt. Es wird immerhin hinter der Spitze spannender. Nur eine Konstante, die muss eben bleiben. Und das ist, dass Max Verstappen eben ja in jedem großen Preis am Ende natürlich auch den Titel holt. Und ja, das, ich glaube, für viele nimmt das gerade auch den Reiz so ein bisschen, oder? Also ich merke jedenfalls unter denen, die Formel 1 gucken, bei mir so ein bisschen, ja, sie gucken sich's an, aber begeistert waren sie von den letzten Rennen alle nicht.
Nee, genau. Also man muss davon leben, was dahinter passiert und dann solche Geschichten eben, um in der Ergebnisliste weiterzugehen. Alex Albon, dass er 4 Punkte holt auf dem 8. Platz und dann sich über, keine Ahnung, das schlechte Abschneiden der Ferrari lustig zu machen. Leclerc nur 2 Punkte auf Platz 9 und der Vorjahressieger Carlos Sainz holte ja seinen ersten Sieg in Silverstone 2022 nur mit einem Punkt. Dahinter Sargeant Bottas, Hülkenberg, bester Haas auf Platz 13, Stroll, Joe, Tsunoda, De Vries, Gasly. Beide Alpines ja quasi dann mehr oder weniger außer Gefecht gesetzt. Magnussen ist abgebrannt, also Magnussens Auto ist abgebrannt. Oh Gott, überbrennende Haas, darf man keine Witze machen. Da auf jeden Fall ein gutes Wochenende für Albon und McLaren im Vergleich zu Ferrari. Piastri, wie gesagt, nicht auf dem Podium, obwohl es möglich gewesen wäre. Und wir hatten nicht Auto 21 und 22 mit im Rennen, sondern nur auf dem Grid. Denn Apex GP, das Filmteam rund um Brad Pitt für den neuen Formel-1-Zirkus war das Wochenende in Silverstone wirklich geprägt. Mal gucken, was dieser Film dann zustande bringt. Und die zweite Rabenneuigkeit ist vielleicht noch der neue Formel-1-Kalender für nächstes Jahr. Bahrain und Saudi-Arabien werden samstags ausgetragen zum Saisonstart nächstes Jahr. Japan und Baku werden tauschen. So ein bisschen weniger Reisechaos wird es geben, aber noch nicht ganz außer unkritikwürdig, sagen wir mal so. WM-Wertung. Perez holt nur 8 Punkte, Alonso nur 6, ändert aber nichts an den Positionen. Dafür aber in der Konstrukteurswertung, vielleicht nochmal kurz Fahrerwertung, gucken wir mal. Sainz jetzt nur noch 1 Punkt vor Russell, das könnte sich auch drehen. Und McLaren holt natürlich 30 Punkte an diesem Wochenende, Ferrari 3. Noch hat Ferrari dreimal so viele Punkte wie McLaren, aber mal gucken, wenn McLaren jetzt wirklich weiter auftrumpfen kann mit den Updates, dann kommen die da vielleicht nochmal ran an Platz 4.
Ja, und es, also die Ferrari-Fahrer enttäuschen ja auch wirklich auf ganzer Strecke. Also gerade Carlos Sainz ist gerade jetzt auch wirklich, ja, nicht so super in Form. Also ja, bleibt spannend, in welche Richtung es da geht. Ob da die Formkurve weiter nach oben geht für McLaren. Natürlich liegen da vor allem die Hoffnungen auf Lando Norris. Aber Piastri hat ja jetzt auch in diesem Wochenende gezeigt, wo es hingehen kann. Und das in seiner ersten Saison jetzt schon wohlgemerkt. Das ist auch interessant. Vielleicht kann er da echt noch ein bisschen Selbstbewusstsein aufbauen. Ist ja auch noch sehr jung. Aber genau, das wäre es, glaube ich, jetzt erstmal aus der Formel 1. Wo geht's als nächstes hin?
Zum Darts hätte ich jetzt gerade gesagt. Nee, es müsste tatsächlich Ungarn als nächstes auf dem Programm stehen. Das werde ich nochmal ganz schnell verifizieren. Und dann erwartet uns da, falls ich jetzt keinen Quatsch erzähle, genau in 2 Wochen ist Ungarn eine ganz besondere Formatidee. Denn die Formel 1 wird da wieder ein kinderangepasstes Feed produzieren. Das heißt, wieder einmal das erste Mal, denn sowohl UK als auch Sky Deutschland werden eine Next-Generation-Übertragung auf die Beine stellen. Das heißt, ihr habt die Ehre mit, ich glaube, es sind 3 Kindern und Frank Buschmann dann in 2 Wochen den Ungarn-Grand Prix zu verfolgen.
Na, seht ihr, dann habt ihr da auch, können auch die reinschauen, die nicht so Bock auf eine Formel-1-Übertragung haben oder da nicht so viel Ahnung von haben, da wird es auch nochmal.
Wahrscheinlich funktionieren die Grafikeinblendungen da besser als im normalen Formel-1-Feed, aber das ist eine Frage für einen anderen Podcast, der auch heute aufgenommen wird. Screentime kommt dann auch bald. Darts bitte, da steht das Matchplay vor der Tür, meine Güte.
Genau, da stand zudem aber auch noch an diesem Wochenende ein World Series Event statt, und zwar die erste Auflage Poland Darts Masters. Am Ende konnte Michael van Gerven gegen Dimitri Vandenberg gewinnen. Übrigens mit einem Average von 114, glaube ich, im Finale von van Gerven. Also der ist wieder richtig gut in Form. Wenig Überraschungen gab es in der ersten Runde mit den Home Nation Spielern. Waren ja nicht nur Polen dabei, sondern war auch ein Kroate mit Boris Kritschmer dabei, Nando Major war noch dabei, Karel Sedlacek, ein Tscheche, und auch Adam Gawlas, ein Tscheche, war noch dabei, sonst viele Polen. Die einzige, also es ist ja keine Überraschung, aber Christoph Ratajski war ja auch als Home-Nation-Mann dabei. Der konnte den einzigen, in Anführungszeichen, Topspieler schlagen mit Rob Cross, 6-3, aber das war natürlich auch die ausgeglichenste Partie. Im Viertelfinale ging es dann aber für Ratajski gegen den Finalisten Vandenberg raus. Das sei jedenfalls erstmal, das heißt erstmal vom Poland Darts Masters. Und beim Matchplay, genau, da wurde die Auslosung schon bekannt gegeben und der Spielplan ist auch schon raus. Da geht es nämlich am kommenden Samstag schon los mit der ersten Runde und durchaus auch Top-Partien dabei. Am ersten Abend können wir uns zum Beispiel in der ersten Runde direkt auf ein Spiel zwischen Dave Chisnell und Gary Anderson freuen. Das ist wirklich eine absolute Top-Partie für eine erste Runde. Martin Schindler trifft am Sonntag Nachmittag dann auf Danny Noppert. Auch da natürlich kein einfaches Los mit dem Major-Champion. Wir haben noch James Wade gegen Chris Dobie hätten wir hier. Damon Hatter gegen Josh Rock. Das sind ja wirklich zwei Spieler, die momentan zwei Spieler, ja, die top in Form sind. Wir können uns auf ein schönes Rhythmusspiel freuen zwischen Michael Smith und Steve Beaton. Beaton hat es tatsächlich wieder zum Matchplay geschafft. Es ist wirklich, ich freue mich auf dieses Match besonders natürlich. Humphries gegen D'Souza ist natürlich auch spannend. Espinel, Ratajski. Ich suche jetzt gerade einfach hier nur wahllos Spiele raus, die mich begeistern. Van Barneveld hat es natürlich auch geschafft. Der spielt gegen Ryan Searle und hat da, denke ich, auch ganz gute Chancen sogar auf die zweite Runde und damit das Achtelfinale. Und Gabriel Clemens trifft auch da mit wenig Glück auf Johnny Clayton. Also doch einige Top-Partien dabei, wieder schwierige Lose für die deutschen Starter, aber das kennen wir mittlerweile ganz gut von Matchplay und Grand Prix. Wäre auch mal schön, dass man da mal ein bisschen Glück hat, aber sei es drum. Ich denke, gerade Clemens hat natürlich spätestens bei der WM gezeigt, dass er auch gegen absolute Top-Gegner grandiose Darts spielen kann. Und deswegen trauen wir natürlich auch beiden besonders viel zu.
Ich kann dir sagen, dass das Losglück an anderer Stelle vorhanden war, wenn du mit Darts soweit weiter nichts hast. Mhm. Haben wir nämlich im Handball eine sehr vergleichsweise leichte Vorrundengruppe für die Damen-Weltmeisterschaft im Handball. Die wurde nämlich bekannt gegeben. Polen, Iran und Japan werden die Gegnerinnen-Nationen sein, die dann im Ende November, ich glaube am 29. geht dieses Turnier los und dann im Dezember auf uns warten. Also da die Hoffnung natürlich in dieser Handball-Euphorie, die ja gerade unter anderem durch die U21 bei den Herren nochmal neu entfacht worden ist. Also da freue ich mich jetzt schon drauf. Mal gucken, wie dann das Turnier abläuft. Und es gibt eine weitere Neuerung, und zwar, dass in der nächsten HBL-Saison dann ja bei deinen der Videobeweis an den Start gehen wird.
Ja, ganz genau. Also das sehen wir ja doch in einigen Sportarten. Ich meine, es gibt mittlerweile Videobeweise ja auch im Tennis unter anderem, wo der Spieler kontrollieren lassen kann, ob der Ball jetzt im Feld war oder nicht. In der Bundesliga kennen wir es schon, auch wenn sich's, ich sag mal, zum Teil bewährt hat. Aber ich glaube, man regt sich immer über technische Fortschritte in gewisser Weise auch auf, weil es natürlich immer Diskussionsbedarf gibt und immer am Ende trotzdem ein Mensch darüber entscheiden muss, ob jetzt geprüft wird oder nicht. Und das wird jetzt in der Handball-Bundesliga auch eingeführt. Der erste Einsatz soll dann im Supercup stattfinden, der ja am 23. August zwischen THW Kiel und den Rhein-Neckar-Löwen, also dem Meister und dem Pokalsieger, stattfinden wird. Und ja, ich würde sagen, da sehen wir dann das erste Mal, wie der Videobeweis oder wie ausgereift auch der Videobeweis im Handball ist und ob der Sport davon profitieren kann oder auch da der Rhythmus durch so etwas mitten im Spiel ein Stück weit rausgenommen wird. Weil das ist ja so ein Thema, was auch im Fußball wirklich eine altbekannte Diskussion ist.
Also wir haben es ja in den internationalen Wettbewerben jetzt auch gesehen, beim Champions League Final Four erinnere ich mich zum Beispiel dran. Also ich meine, merkwürdige rote Karten, da haben wir im Handball ja auch schon wild drüber diskutiert und da hilft der Videobeweis jetzt auch nicht zwingend, weil es am Ende ja trotzdem die Entscheidung der gleichen Person ist, weil das sind ja die gleichen Schiedsrichter, die dann am Ende rausgehen. Ich bin gespannt, ob das und welche Diskussionen das mit sich bringt und dann, blicken wir gleich auf den Fußball in unserem letzten Take, unter anderem dort mit den Transferneuigkeiten, die U21-EM und die Vorschau auf die Damen-WM und vieles weitere haben wir da als Themen. Bis gleich.
Man nimmt sich, was man will. Dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder im Fußballteil und müssen zu Beginn eine Todesmeldung verlesen, und zwar, dass einer der bekanntesten, erfolgreichsten spanischen Fußballspieler verstorben ist. Luis Suárez im Alter von 88 Jahren, Ballon d'Or-Gewinner 1960, unter anderem auch Trainer von Spaniens Nationalmannschaft gewesen, so um 1990 rum, lange wirklich aktiv gewesen, unter anderem bei Barcelona und jetzt und auch bei Inter Mailand, also wirklich eine große Personalie des spanischen Fußballs, die da den Erdball verlassen hat.
Ja, definitiv, also Jahrgang 35, hatte eine großartige Karriere, unter anderem 9 Jahre bei Inter Mailand auch gespielt, in den besten Zeiten, würde ich sagen. Und damit sich auch früh sogar internationalen Namen gemacht und nicht nur in Spanien, was in den 60ern, 70ern langsam anging, aber eben auch noch keine Regelmäßigkeit war. Also einer der Spieler, die es da doch auch erstmals ernsthaft im Ausland versucht haben.
Ja, absolut. Weiterhin unsere besten Genesungswünsche an Edwin van der Sar, den ehemaligen Torhüter von Manchester United und holländische Torwartlegende, da auf jeden Fall Daumen gedrückt. Da geht's wohl um eine Hirnblutung, das liest sich überhaupt nicht gut, da drücken wir die Daumen, dass da alles wieder gut werden möge. Das ist auf jeden Fall auch keine gute Nachricht. Wir können von der U21-Europameisterschaft berichten, wo die Deutschen ja in der Vorrunde schon ausgeschieden sind, dass England das Turnier gewonnen hat, ohne Gegentor. Ich denke, das war ja dann am Ende auch eine klare Sache.
Ja, genau, also wenig überraschend. Ich glaube, die Partie gegen Deutschland verfolgt haben, das ist so eine Wucht, die das englische Team da präsentieren kann. Da sind wirklich Spieler auf dem Weg zur Weltklasse dabei, in dem Alter schon, und da kann man nicht viel entgegensetzen. Als ja, als durchschnittliches UN-20-Team und am Ende war es dann tatsächlich der Titel. Wir haben ja schon darüber gesprochen, Israel unter anderem doch mit einer begeisternden Performance bis ins Halbfinale ging es da, glaube ich, ne?
Ja, 0-3 und genau. 5-1 war das andere Halbfinale, Spanien-Ukraine.
Genau. Und ja, das ist, glaube ich, keine große Überraschung. Ich glaube, viele haben England auch als Top-Favoriten angesehen vom Turnierverlauf.
Ja, genau. Dann noch eine andere Meldung, und zwar, dass Megan Rapinoe am Ende der Saison ihre Karriere beendet. Das ist, glaube ich, so eine der Vorreiterinnen im US-Fußball, die da ihre Karriere beenden wird. Auch das auf jeden Fall eine Meldung wert. Gute Besserung an Caro Simon. Die hat sich im Rahmen des Vorbereitungsspiels Deutschland gegen Sambia einen Kreuzbandriss zugezogen und wird die Frauen-WM verpassen. Welche Eindrücke hast du denn von diesem Damentestspiel in Fürth gegen Sambia gewinnen können, bei denen ja dann die 10 Minuten Nachspielzeit auch spektakulär genutzt worden sind, um das mal neutral zu formulieren?
Ja, also am Ende ist Deutschland, was soll man sagen, am besten kann man direkt eigentlich eine Keule gegen den gesamten DFB wieder einfach ausfahren, aber das ist, glaube ich, der falsche Moment im Damenfußball. Es passt halt ins Bild, auch wenn es damit nichts zu tun hat. Es war keine Glanzperformance. Man hat gegen den Gegner, gegen den man hätte deutlich gewinnen müssen, ja, leider verloren. Aber es gab ja auch noch reichlich Diskussionen drumherum, zum Beispiel, dass die eine der besten Stürmerinnen Afrikas mit extrem hohen Testosteronwerten, wie ein Mann sie hat, gesehen wurde, also geprüft wurde. Barbara Banda heißt die Frau, 23 Jahre alt. Hat ja auch 2 Treffer gemacht gegen Deutschland und wahrscheinlich wird die Sambia-Stürmerin aber auch bei der WM mitspielen. Und da bricht natürlich jetzt auch eine altbekannte Diskussion aus. Ich meine, die kennen wir schon von Caster Semenya in gewisser Weise. Was macht man dann mit solchen Sportlerinnen, die nachweislich zum Beispiel Damen sind, aber eben Testosteronwerte haben wie die eines Mannes?
Ja, also auf jeden Fall ist es so, dass der afrikanische Fußballverband dafür eine klare Handhabe hat. Da darf sie nicht bei den Afrikameisterschaften antreten, der Weltmeisterschaft allerdings schon, so wie ich das verstanden habe, weil die FIFA dafür keine Regelung hat. Und du hast das Leichtathletik-Beispiel angemahnt. Ich meine, die Diskussion haben wir jetzt seit mindestens 14 Jahren. Caster Semenya, Berlin 2009, da ging das Ganze los. Und wir haben letztes Jahr darüber gesprochen, glaube ich, dass die World Athletics, also der Leichtathletik-Weltverband, ja diese Grenzwerte auch wirklich krass festgelegt hat und wo da wirklich penibel drauf geachtet wird, okay, wer da drüber ist, dann geht's eben nicht. So ist es und ich glaube, diese Debatte werden wir auch so schnell nicht los, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall so.
Es ist ja auch eine Debatte, die natürlich diskutiert werden muss, weil natürlich wollen Sportlerinnen, ich meine, es gibt Sportlerinnen auch in der Leichtathletik, zum Beispiel auch in Laufdisziplinen wie bei Caster Semenya, die wirklich, was weiß ich, 15 Jahre auf ihren großen Traum, 20 Jahre vielleicht sogar, auf ihren großen Traum hinausgearbeitet haben, um dann irgendwann mal ganz vorne zu landen im internationalen Betrieb. Und deswegen gibt es, glaube ich, diese Diskussion auch regelmäßig, gerade aufgrund von Fairness. Und da ist natürlich jetzt spannend, was die FIFA dazu sagt. Also es soll ja Prüfungen geben, gab aber auch schon Diskussionen. Ich glaube, Nila Fischer von Schweden hat gesagt, dass es wohl bei Wettbewerben von ein paar Jahren noch, teilweise Kontrollen gab, dass eben Damenfußballerinnen ihre Hosen ausziehen mussten, damit die Kontrolleure sehen konnten, ob es eine Frau ist oder ein Mann. Also das ist wirklich.
In dem Fall muss man Kontrolleure wahrscheinlich nicht gendern, ja.
Genau, und da geht's halt wirklich wortwörtlich unter die Gürtellinie. Und muss man schon drüber nachdenken, wie man das macht. Ich glaube, das mit den Testosteronwerten ist einfach wirklich die beste und die nicht diskriminierendste Art, oder?
Ja, also genau. Ich denke auch, weil sonst hätte man sich ja auch beim Weltverband jetzt in der Leichtathletik nicht auf diese Maßgabe geeinigt. Und seitdem habe ich da auch ehrlich gesagt nicht mehr weiter was davon gehört. Von daher mal gucken, was da weitergeht. Also wie gesagt, dieses 2-3 ist dieses Ergebnis, mit dem man jetzt in die Weltmeisterschaftsvorbereitung geht. Wir haben es ja vor ein paar Folgen schon mal angesprochen. Man wird jetzt relativ früh nach Australien fliegen, um sich dann auf das Turnier in Australien und Neuseeland vorzubereiten. Und am 24.07. müsste dann das erste Spiel sein aus deutscher Sicht. Da werden wir euch also nochmal auf den Stand der Dinge bringen. Wir haben noch den CONCACAF Gold Cup. Da sind die Halbfinals jetzt feststehend. Katar ist Klammer auf, Gott sei Dank, Klammer aus, ausgeschieden, Klammer zu, ausgeschieden. USA gegen Panama und Jamaika gegen Mexiko. Das könnt ihr euch am Donnerstag um 1.30 Uhr oder 4 Uhr bei Sport Digital Fußball angucken. Viel Spaß dabei. Und dann kann ich euch noch sagen, dass der Drittligaspielplan raus ist. Auftakt gegen Dynamo Dresden für Arminia Bielefeld, dann Derby gegen Preußen Münster, dazwischen noch Pokal gegen Bochum. Und das letzte Spiel wird auf Giesings Höhen gegen 1860 München sein. Mal gucken, mit Fabian Klos Abschied dann auswärts oder so. Es wird auf jeden Fall wirklich spannend und vor allem auch gar nicht mal so einfach in Liga 3.
Ja, definitiv. Parallel dazu wurde ja auch, ich glaube, haben wir letzte Woche schon darüber geredet, über den Zweitligaspiel?
Schalke Kaiserslautern, nee, was war das? Doch, hatten wir.
Schalke HSV, genau, Schalke HSV.
Hamburg und dann Kaiserslautern, ja.
Genau, ja, ja, dritte Liga, das wird auf jeden Fall deftig. Und du sagtest ja, glaube ich, auch, dass du in München bist beim letzten Spiel der Saison.
Ja, aber leider nicht im Stadion.
Genau, gegen 1860. Oh,
ich bin
aber das
anderweitig
wäre,
beschäftigt.
Ja, anderweitig beschäftigt, aber das wäre doch mal wirklich geil, einmal im Stadion von 1860 Mäuschen spielen zu können, oder?
Ja, absolut. Also ich habe mich ein bisschen geärgert. Also ich werde wahrscheinlich so 5-6 Kilometer von diesem Ding da entfernt sein und Dinge tun und ja, das ist ein bisschen ärgerlich, aber mal gucken, also Unterhaching klappt leider auch nicht, weil da ist das Hinspiel in Unterhaching, also mal gucken, aber mal gucken, wie viele Stadionspiele es am Ende werden, es werden auf jeden Fall nicht so viele wie dieses Jahr, aber dafür stehen andere spannende Sachen an, dazu dann mehr an anderer Stelle. Wir haben noch ein paar Transferneuigkeiten, David De Gea verlässt Manchester United, die Bayern arbeiten eigentlich. Ja, absolut.
12 Jahre? Auch bei
lange da gewesen.
12 Jahre, 25 Millionen ist er damals, also im Jahr 2011 wohlgemerkt, für
von
25 Atletico Madrid kam er. 2011 schon und für einen Torwart 25 Millionen damals war eine Welt. Also das waren unfassbare Beträge und ja, bei Man United war
er auch, oder? So um den Dreh, oder?
Ja, das müsste auch 2011 gewesen sein. Da war es ja ein ähnlicher Betrag, ne? Also genau, das war Mitte 2011, genau. Müsste auch gewesen
Schauen
sein.
Sie. Ja, die Bayern müssen für Kane auf jeden Fall mehr blechen. Da wurde gestern das zweite Angebot abgegeben. Da ist noch nichts durch. Loris Karius hat bei Newcastle United verlängert. Der macht dann nicht ganz so viele Spiele wie ein gewisser anderer zweiter Torwart beim englischen Meister. Und Lucas Hernandez hat sich vom FC Bayern verabschiedet und einen, ja, 5-Jahres-Vertrag bei PSG unterschrieben. Mehmet Scholl hat ihm kein Wort geglaubt, was in dem Insta-Post als Abschied formuliert worden ist. Ja, alles Gute in Paris. Ich finde, es ist immer noch wirklich schade zu Ende gegangen. 80 Millionen hat man ausgegeben und ich sag mal so, Gewinn hat man jetzt am Ende nicht nur finanziell nicht gemacht.
Nee, also es war ja der Rekordtransfer. 80 Millionen hat man damals für ihn ausgegeben. Der kam von, warte, lass mich lügen, war das Athletic Bilbao? Nee.
Da bin ich raus.
Lucas Hernandez?
Du kannst gerne einen Kommentar zu abgeben und ich finde das in der Zeit heraus. Das können wir gerne so machen.
Jedenfalls, ich glaube, man hat sich mehr von ihm erwartet, aber er war dann irgendwie doch auch, wenn er gespielt hat, doch eine der Säulen.
Atletico Madrid
auch, okay. Und ja, trotzdem 80 Millionen war damals wirklich, das war ja, der war ja dann sogar 4 Jahre bei Bayern, glaube ich. Also das habe ich auch komplett unterschätzt. Ich dachte, das wäre gefühlt vor 2 Jahren gewesen. Aber ja, er hat sich in diesen 4 Jahren auch nie so richtig gezeigt von dem, was man sich erhofft hatte von ihm. Jetzt landet er bei PSG. Die können einen guten Innenverteidiger da gebrauchen mal wieder. Ich weiß gar nicht, für wie viele Millionen waren das?
Kann ich dir nicht sagen. Aber ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass er jetzt zu einem Verein wechselt, der noch nie die Champions League gewonnen hat. Und
das
er in München die Champions League gewonnen hat. Und er hat in München auch mehr Spiele gemacht als bei Atletico. Also das war jetzt schon eine wirklich prägende Zeit in seiner Karriere. Ich bin wirklich gespannt, inwieweit das jetzt weitergeht.
Und es handelt sich übrigens um 45 Millionen plus Bonuszahlungen und einem 5-Jahres-Vertrag. Also es ist faktisch gesehen fast die Hälfte, ein bisschen mehr als die Hälfte von dem, was Bayern damals bezahlt hat. Da gehen die Bayern mit einem ordentlichen Minus raus. Und da kann man definitiv davon sprechen, dass das nicht so ganz aufging, der Plan.
Genau so ist es. Ja, ich denke, sonst weitere Transferneuigkeiten habe ich mir jetzt nicht notiert, aber das ist ja sonst auch nicht unser Ding, da jetzt auf jedes einzelne Ding einzugehen. Genau. Von daher sind wir am Ende, oder?
Wir sind am Ende. und das
wir nicht, sind fix und fertig, das liegt nicht nur an der Hitze. Ja.
Genau, liegt nicht nur an der Hitze. Aber da ist mit den Transfers und Co., mit den größten Transfers, gerade bundesligaweit, Wir werden da kurz vor der Saison sicherlich noch mal drauf blicken mit einem Gast und jedenfalls versuchen, das noch mal so gut wie es geht als Überblick darzustellen in einer Folge. Und ja, damit würde ich sagen, war das die 169. Folge von On the Pitch, der Sportpodcast. Bewertet uns natürlich gerne weiterhin mit 5 Sternen auf Spotify. Kritik über Social Media auch immer gern gesehen. Und wenn ihr Wünsche habt, wen hättet ihr gerne bei uns im Podcast? Was hättet ihr gerne, worauf wir mehr einen Blick werfen sollten oder mal reinschauen sollten? Gibt's vielleicht eine Sportart, die so absolut fernab unseres Fokus ist, der ja doch schon trotzdem ziemlich breit ist? Meldet euch. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder, David.
Genau so ist es. Athlet der Woche wird Joshua Hartmann. Das Ganze könnt ihr bei Instagram verfolgen. Da habe ich jetzt die Athleten der Woche und einen Pechvogel der Woche. Den gibt es nämlich auch. Guckt da mal vorbei bei Instagram hochgestellt. Und wie gesagt, den Wurf, 88 Meter und noch ein bisschen was von Julian Weber könnt ihr euch auch da auch Reel angucken. Und die Reels wird es natürlich auch wieder geben. TikTok abonnieren, YouTube abonnieren, den Podcast-Feed abonnieren, Instagram abonnieren und bei Twitter natürlich auch. Also wir sind überall zu finden und freuen uns darauf, euch dann diese Woche nochmal begrüßen zu dürfen mit Jan Volkmar im Interview und dann nächste Woche im Wochenrückblick. Habt eine schöne. Ciao, ciao.
Ciao.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.